bin ein großer Nerd. Und ich sage das auch aktiv in meinen Vorlesungen, dass mein Ziel ist, schon ein bisschen auch den Nerd in den Studierenden zu wecken.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Mikrofon sitzen auch heute wieder Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen werden wir in diesem Podcast auf den Grund gehen.
Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Heute ist Bernd Meyer unser Gast, Professor für Kommunikationsakustik an der Uni Oldenburg. Bernd, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf spannende Einblicke von dir.
Hallo.
Bei deiner Forschung dreht sich alles um Sprache, Hören und maschinelles Lernen. Und laut dem Twitter-Profil deiner AG ist sie angetrieben durch Kaffee. Deswegen auch die vielen Löffel als Hintergrundbild.
Ja, Kaffee ist natürlich wichtig. Ich bezeichne das gerne als Brain Fuel, um aus einem kleinen Forschungstief herauszukommen und wieder erfolgreich arbeiten zu können. Die Löffel auf unserem Twitter-Profil sind tatsächlich ein kleines Problem, was ich habe. Also jedenfalls in Nicht-Corona-Zeiten ist es so, dass ich nach Kaffeekonsum und nach erfolgreichem Umrühren des Kaffees den Löffel in eine Hosentasche stecke und den abends dann zu Hause irgendwo verliere. So dass das letzte Mal, als ich die Löffel von zu Hause wieder zurück in die Uni gebracht habe, glaube ich 111 Löffel gezählt habe.
Oh mein Gott!
Und außerdem bin ich schon mal beim Bremer Flughafen rausgewunken worden.
Weil du noch einen Löffel in der Tasche hattest.
Da war ich durch die Sicherheitskontrolle gegangen und dann hatten die meine Tasche rausgenommen und haben mich gefragt, können Sie mal aufmachen, wie viele Löffel haben Sie dabei? Sie wissen, dass es auch Besteckschubladen gibt. Und ja, genau, also das ist ein Problem, was ich habe. Das ist nicht generell in meiner Arbeitsgruppe, aber eine Eigenschaft von mir.
Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Angewohnheit. Bernd, lass uns einmal so ein bisschen durch deine Biografie gehen. Du hast ja Physik und Informatik studiert, hast dich dann aber auch sehr, sehr früh spezialisiert auf Spracherkennung, was ja, ja eine kleine Nische ist sozusagen, wenn man erstmal mit Physik und Informatik startet. Was hat dich dazu gebracht?
Also Physik zu studieren, das lag einmal daran, dass ich einen hervorragenden Physiklehrer hatte, der genau sehr viel Begeisterung geweckt hat und einfach auch das Wissen sehr gut an Schülerinnen und den Schüler gebracht hat. Und noch früher, erinnere ich mich, bin ich mal über Was ist was Band 79 gestolpert. Das ist der Band über moderne Physik. Da ist Albert Einstein auf dem Cover und Raumschiffe, die um schwarze Löcher kreisen. Und da steht zum Beispiel drin, wenn das Atom so groß ist wie der Kölner Dom, dann ist der Atomkern so groß wie eine Kirsche. Und das waren Sachen, die bei mir ziemlich eingeschlagen haben. Das hat mich dann auch auf diesen Weg gebracht, dass ich gedacht habe, ich möchte auch mehr über theoretische Physik lernen. Mhm. Habe auch dann mit einiger Begeisterung, ja, mittelmäßig sagen wir, die Quantenmechanik gehört, die sehr gut gehalten war. Also, aber die Begeisterung sprang dann eher in Richtung Anwendung. Sodass ich mich eben den angewandten Themen auch um physikalische Probleme der Akustik dann angenähert habe und mich dann da begeistert habe durch einen Vortrag für Spracherkennung. Und so bin ich sozusagen auf die schiefe Bahn gekommen. Also von der theoretischen Komponente in die sehr angewandte, aber fühle mich da bis heute sehr wohl.
Was hat dich denn fasziniert an diesem Vortrag und an der Spracherkennung?
Also das war so, dass ich in einem Seminar teilgenommen habe und in diesem Seminar waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Studierende, die sich jeweils ein Thema aussuchen sollten. Und ein Thema war Hidden Markov-Modelle. Also ein recht fachspezifisches Thema, auch gleich um Spracherkennung gestrickt. Und ich habe gleich gedacht, das ist bestimmt so interessant, das wollen alle haben. Ich war der Einzige, der dazu einen Vortrag halten wollte. Also was mich fasziniert hat, war, wie man mit mathematischen Methoden und mit physikalischen Methoden ganz praktische Probleme lösen kann. Und das Problem der Spracherkennung ist ein sehr komplexes Problem. Deswegen bin ich dem auch sehr lange treu geblieben, weil das einfach sehr interessant ist, einfach als aus so einer Tüftelperspektive heraus. Also wie löst man das? Und das ist eben die eine Seite. Und für mich ist die andere Seite, dass man das auch benutzen kann, um auch Lösungen für Menschen zu entwickeln. Das gilt natürlich in der Sprachforschung und auch in der Hörforschung. Da gibt es da wichtige Anwendungen.
Innerhalb deiner Lehre bietest du auch das Modul an physikalische Messtechnik. Und es ist beschrieben, dass man da viel mit Arduino-Projekten machen kann und man tut nerdy Stuff. Würdest du sagen, du bist ein kleiner Nerd?
Ich bin ein großer Nerd.
Sehr gut.
Und ich sage das auch aktiv in meinen Vorlesungen, dass mein Ziel ist, schon ein bisschen auch den Nerd in den Studierenden zu wecken. Also gerade in der Messtechnik ist es so, dass da so eine gewisse Entwicklung für mich auch da war. Das war die erste Veranstaltung, mit der ich begonnen habe, sehr holprig begonnen habe, möchte ich sagen. Und die ich dann irgendwann so modifiziert habe, dass man einmal die relativ trockenen Eigenschaften von irgendwelchen Sensoren behandelt, die man aber dann in Verbindung bringt mit echten Sensoren, die man auf so ein kleines Board montiert, das man für 7 € oder so bei eBay bekommen kann. Und dann kann man damit Roboter bauen und Gewächshäuser und was die Studierenden sich dann ausdenken, ist fantastisch. Ja, also insofern 100% Nerd. Ja, klar, das kann ich unterschreiben.
Wenn du deine Karriere so rückblickend mal betrachtest, was würdest du denn sagen, ist so der größte Fail, den man sich getrost hätte sparen können?
Eine Sache, die mir passiert ist, war 2009. Da hatte ich ein Paper geschrieben, das habe ich zu der Interspeech geschickt. Das ist die größte Sprachkonferenz, die normalerweise jedes Jahr physisch stattfindet. Und man kann bei dieser Konferenz, wie bei fast allen Konferenzen, angeben, ob man gerne ein Poster haben möchte oder ob man einen mündlichen Vortrag halten möchte. Und ich hatte mir ein Poster gewünscht und war super vorbereitet, aber mit ein bisschen Kribbeln im Bauch vor Aufregung bin ich nach Brighton geflogen und habe am Tag vor meiner Posterpräsentation nochmal ins Programm gesehen. Und dann hatte ich so einen ganz kleinen Zeitslot nur für mein Poster und das kam mir so komisch vor. Und dann habe ich die Leiterin dieser Session gefragt, warum das denn so wäre. Und dann sagte sie zu mir, nein, du hast kein Poster, du hast einen Vortrag. Und das ist für einen Doktoranden, also für mich war das jedenfalls ein ziemlich dickes Brett, dass ich auf einmal wechseln musste von diesem gut vorbereiteten Poster auf irgendeinen Vortrag, den ich dann schnell stricken musste. Ne? Dann habe ich den anderen Doktoranden, die ich da kannte auf der Konferenz, gesagt, ja, ich habe morgen doch einen Vortrag, also kommt bloß nicht, es wird ein Desaster. Ich bin in mein Hotelzimmer und habe das alles dann neu gemacht und umgestrickt. An diesem Abend war auch noch das offizielle Abendessen von dieser Konferenz mit Tanz. Bei diesem Tanz bin ich dann noch einmal umgeknickt und habe mir einen schönen Bänderriss zugelegt.
Oh nein.
Sodass ich dann abends im Hotel saß mit so einer hühnereigroßen Schwellung, um den Vortrag vorzubereiten, den ich ganz schnell gestrickt hatte. Und ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das noch mein Geburtstag war, dieser Tag.
Das auch noch.
Und am nächsten Tag bin ich dann also auf die Bühne gestrampelt, habe mit dem Bericht angefangen, dass mir das Folgende sehr leid tut, aber dass ich dachte, ich hätte ein Poster. Eine Kollegin soll sich dann vorgebeugt haben, um mir zu fragen, wie ist das denn passiert? Und natürlich waren alle gekommen, denen ich vorher gesagt hatte, kommt bloß nicht, und hatten noch Freunde mitgebracht. Ja, also.
Noch die +1 vom Tanz noch mitgeschleppt. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Schön, ja, genau. Lieber Bernd, bevor wir uns jetzt gleich deiner Forschung widmen, ist es Zeit für das Fachwort des Tages. Wie du wahrscheinlich schon weißt, bringt uns ja jeder Gast einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Was hast du uns heute mitgebracht?
Das Wort, das ich mitgebracht habe, heißt Capstrom. Und man schreibt das vorne mit einem C. C-I-P-S-T-R-U-M. Capstrom.
Capstrom. Das ist herrlich. Also CAP würde ich ja natürlich als Biologin sofort an die Endstücke von einer DNA denken. Und Strom hört sich so schön schwedisch an, wie so ein kleines IKEA-Möbel. Deswegen würde ich mal vermuten, dass es den Endklang eines Wortes oder eines sprachlichen Konstruktes beschreibt.
Wow, das ist sehr kreativ.
Das hast du so schön beschrieben, dass ich wünschte, es wäre wahr.
Ja, gut, dann versuche ich mal mein Glück. Ich kenne nur Angström aus der Chemie. Und vielleicht ist das ein ähnliches, also eine ähnliche Maßeinheit, natürlich bezogen auf Wellenlängen. Also auf Frequenzen von Ton und beschreibt den minimalen Abstand, den man bei natürlicher Sprache an der Frequenz noch unterscheiden kann. So, das war jetzt so abstrus, lieber Bernd, klär uns auf.
Das gefällt mir auch sehr gut, diese Erklärung. Also es hat auch was mit Frequenzen zu tun. Ihr kennt ja den Begriff des Spektrums. Also wenn man einen Ton analysiert oder einen Klangkomplex, dann kann man gucken, welche Frequenzen sind da drin. Und das nennt man, diese Auftragung nennt man Spektrum. Auf der Achse steht dann die Frequenz. Und man kann solche Klänge auch filtern, genau, indem man zum Beispiel hohe Frequenzen abdämpft oder das kennt jeder, der einen Equalizer zu Hause stehen hat. Jetzt ist es in der Sprachforschung so, dass man für viele Sachen, also auch für die Spracherkennung, gucken möchte, wie variiert denn das Spektrum? Also mit welcher Frequenz ändert sich denn die Sprache? Also zum Beispiel kann man analysieren, dass wir ja Silben produzieren, wenn wir sprechen. Und dann kann man sagen, ungefähr viermal pro Sekunde haben wir eine Silbe. Das würde bedeuten, da hätte man 4 Hertz-Modulation, sagt man, die mit Sprache verbunden ist. Und ähnliche, das ist eine zeitliche Modulation und man kann eben auch im Spektrum gucken, wie ändert sich dieses Spektrum mit den Frequenzen. Und um das zu analysieren, macht man eine Spektralanalyse vom Spektrum. Und weil dieses Ding so oft vorkommt in der Sprachanalyse und den Spracherkennern, brauchte man dafür einen neuen Namen. Und dann hat jemand vorgeschlagen, dass man also das Speck aus Spektrum quasi umdreht und dann aus dem Spektrum ein Capstrum wird. Was ich sehr obskur fand, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
Ja.
Schon nach 5 Jahren hatte ich mich daran gewöhnt. Jetzt schockiere ich Studierende in meiner Veranstaltung Sprachverarbeitung damit. Und um diesen etwas banalen Wortwitz weiterzutreiben, hat man dann gesagt, okay, wenn wir also im Capstralbereich sowas machen wollen wie eine Filterung, dann nennen wir das Lüfterung. Jedenfalls ist das Capstrum in vielen Anwendungen, die ihr vielleicht auch selber benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr mit Alexa und Konsorten sprecht. Ein fester Bestandteil der Analysekette. Also deswegen kommt es eigentlich erstaunlich häufig vor und kaum einer kennt es. Und
Wie man
ja, der Witz.
gesehen hat, ja.
Ja.
Bei Alexa können wir gerne gleich bleiben, denn wir wollen ein bisschen tiefer in deine Forschung einsteigen. Und die hat natürlich mit maschinellem Hören und Mensch-Maschine-Interaktion zu tun. Und das kennen viele Leute eben aus ihrem Wohnzimmer, gerade durch Alexa. Und ihr habt auch gerade ein Paper in der Mache mit dem Titel Computer Test My Hearing, was einen Hörtest für zu Hause beschreibt. Was habt ihr da gemacht?
Also Ziel von dieser Forschungsarbeit war, dass wir niederschwellig Lösungen bereitstellen für Menschen, die häufig ihr Hören kontrollieren wollen oder die zu Hause herausfinden möchten, wie gut höre ich eigentlich. Und man würde traditionell dafür zum Audiometristen gehen oder man würde vielleicht ins Haus des Hörens gehen und dann würde man da einen Hörtest machen. Klassisch mit diesen Sinustönen, mit den Piepstönen, wo man dann gefragt wird, hast du das gehört oder nicht? Aber
Und man sagt immer noch ja, obwohl da gerade gar nichts mehr war.
ja, genau. Und das muss man abfangen, indem man wartet und dann guckt, ob einfach so der Finger gehoben wird. Es gibt aber auch diese Tests, wo man guckt, wie gut kann jemand Sprache verstehen im Störgeräusch. Also da werden Sätze vorgespielt wie Peter kauft 8 nasse Sessel oder ähnlicher Quatsch. Und dann wird die Person gefragt, wie viel haben sie verstanden? Und dann ist ein Mensch, der dann protokolliert, folgende Wörter wurden verstanden. Das macht man 20 Mal und man variiert dabei das Störgeräusch im Hintergrund so, dass man nachher weiß, okay, bei diesem Störgeräuschpegel Bei so viel Störgeräusch versteht die Person 50%. Und wenn wir diese Größe wissen, wenn das minus 7 dB ist, dann ist alles perfekt. Dann ist das, würde man sagen, das ist normales Sprachverstehen. Und wenn das zum Beispiel 0 dB liegt, dann würde man sagen, müsste sich mal beraten lassen und vielleicht gucken, ob man von dem Hörgerät profitiert. Und in der Forschung, die wir jetzt durchgeführt haben, wollten wir gucken, brauchen wir denn den Menschen dafür oder kann man diese Art der Erkennung und dieses Feedback, welche Wörter wurden erkannt, kann man das nicht automatisieren? Das machen wir nicht, weil wir möchten, dass die Audiometristen arbeitslos werden. Aber das ist eine Arbeit, die nicht so viel Spaß macht und die man auch parallelisieren könnte. Und dann könnte man mehr Menschen testen und dann wüssten mehr Menschen eventuell, wenn sie ein Hörproblem hätten, was wichtig wäre. Und das haben wir also erst im klinischen Kontext entwickelt. Das hat ein Doktorand in meiner Gruppe gemacht, Jasper Oster. Und wir haben dann im nächsten Schritt geguckt, können wir das nicht auch ins Wohnzimmer bringen? Also auf die Smart Speaker dieser Welt. Da haben wir jetzt Alexa gewählt, nicht weil wir denken, dass Amazon unbedingt noch interessanter werden muss für Nutzerinnen, sondern weil das einfach die Plattform ist, die am stärksten verbreitet ist. Und da haben wir mittlerweile einen Test rausgebracht, ein Skill heißt das, also nicht wie bei den Smartphones eine App, sondern bei den Smart Speakern heißt das Skill. Und den kann mittlerweile jeder im deutschsprachigen Raum testen und starten und verwenden, indem man sagt, Alexa, starte Hörtest. Und dann wird man durch den Test automatisch durchgeführt und bekommt am Ende über eine Ampel angezeigt, also eine verbale Ampel, wird gesagt, es ist alles in Ordnung oder die meisten Menschen verstehen Sprache im Störgeräusch besser als sie oder sehr viele Menschen verstehen Sprache im Störgeräusch besser als sie.
Ja, total spannend und klar, dieser Test soll und wird wahrscheinlich auch nicht die klinische Testung oder Diagnose dann ersetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Hörproblemen eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer ist. Und das wäre natürlich toll, ja, für die breite Masse, da überhaupt erstmal so ein Anzeichen zu haben, okay, vielleicht sollte ich wirklich mal zum Arzt gehen und ja, die nächsten Schritte einleiten oder ist nicht nötig, passt.
Ja, ich glaube auch, dass es eine gewisse Schwelle gibt, diesen ersten Schritt zu tun und mit einem anderen Menschen zu sprechen und zu sagen, ich habe hier ein Problem. Ne? Also das ist auch eine Komponente, dass wir hoffen, dass es dadurch mehr Leute auf sich selbst testen.
Wenn wir jetzt von Alexa sprechen, dann reagiert sie ja auf ihren Namen. Das ist auch bei Siri oder okay, Google so. Hört die Konsole oder das Handy immer mit, um Befehle erkennen zu können?
Diese, was du beschreibst, ist eine Hot-Word-Erkennung, also die Erkennung von einem oder wenigen Wörtern, die man einstellen kann. Und in heutigen Geräten ist das so, dass diese Hot-Word-Erkennung lokal gelöst ist. Das heißt also, man könnte schon sagen, dass die Mikros von Alexa auf dieses Wort immer hören. Es findet aber keine Online-Übertragung statt. Das passiert aber dann, wenn dieses Wort Alexa erkannt wird und dann rede ich weiter. Dann werden diese Daten sogar an Server von Apple, Google, Amazon geschickt, da verarbeitet, um dann zu gucken, was wurde gesagt und dann wird dann zurückgeschickt, wie das Gerät darauf reagieren soll. Viele Nutzer sind sehr entsetzt, wenn die das hören, dass das passiert im Hintergrund. Als Sprachforscher ist mir relativ klar, dass man auf einem kleinen lokalen Gerät nicht eine mächtige Spracherkennung installieren kann. Also wir kommen jetzt gerade in diese Richtung, wo das anfängt zu funktionieren. Aber es ist eben auch wirklich ein komplexes Problem. Sprache ist ein komplexes, sehr vielfältiges Signal, zum Glück. Und man braucht auch viel Rechenzeit, um Spracherkennung mit großem Vokabular durchführen zu können.
Lass es uns hier mit Alexa einmal belassen und lass uns noch einem anderen Projekt von deiner Arbeitsgruppe zuwenden, nämlich dem Projekt oder der Datenbank Ollo. Ollo steht für Oldenburg Logatom Corpus. Und ja, da drängt sich natürlich die erste Frage auf, was ist denn überhaupt ein Logatom?
Ja, in dem Wort Logarithm, da ist die zweite Wortsilbe Tom, das steht für Scheibe, was man aus dem Computertomographen zum Beispiel kennt, der denn die Scheiben im Menschen beleuchtet. Beim Logarithm sind das aber die Scheiben von Wörtern. Logos, das Wort. Und wir haben vor einiger Zeit Unsinnswörter, Unsinnswortscheiben, wenn man möchte, aufgenommen. Also Kombinationen aus Konsonant, Vokal und Konsonant oder aus Vokal, Konsonant und Vokal, die in den allermeisten Fällen keinen Sinn ergeben. Afa, Osho und Ollo selbst ist auch eins der Logarithme, die wir aufgenommen haben.
Das heißt, um direkt einmal dazwischen zu fragen, so eine Wortscheibe, so wie du es jetzt genannt hast, ist das gleichbedeutend mit einer Silbe oder eben nicht, weil es keinen Sinn ergibt?
Das ist eine gute Frage, wie man das jetzt segmentieren würde. Darüber habe ich noch nicht so nachgedacht, ob man Ollo selbst zum Beispiel jetzt noch zerlegen würde in zwei Silben. Ich würde sagen, das ist nicht gleichbedeutend mit einer Silbe, weil bei diesen Wortscheiben, vielleicht hinkt der Begriff auch etwas, oder ist nicht ganz angemessen, weil durchaus mal mehrsilbige dabei sein können. Aber es ist schon verwandt in dem Sinne, dass die allermeisten für sich genommen keinen Sinn ergeben.
Was hat es denn mit Ollo jetzt auf sich?
Ollo haben wir aufgenommen, weil wir interessiert daran waren, wie verstehen Menschen und Maschinen dann ganz basale Sprachhäppchen. Und wir wollten gerade nicht auf längere Wörter hinaus, die Maschinen unter Umständen leichter falten können als kurze Wörter. Wenn wir sagen Acetylsalicylsäure, dann ist das für einen Spracherkenner im medizinischen Kontext ein sehr einfaches Wort. Man kann da ganze Silben rauskloppen und trotzdem wird das Wort noch von dem Erkenner verstanden werden. Gleichzeitig wollten wir vermeiden, dass Menschen ihr Weltwissen verwenden können, also Kontextwissen, das uns in vielen Situationen die Spracherkennung extrem erleichtert. Darum haben wir diese Unsinnswörter aufgenommen, und zwar so viele, dass wir damit nicht nur Menschen fragen können, was habt ihr denn da verstanden, und Maschinen fragen können, was ist da verstanden worden, sondern dass wir Maschinen auch damit trainieren können. Und darum haben wir relativ viele von diesen Unsinnswörtern aufgenommen, nämlich, ich glaube, über 120.000, wenn ich das noch richtig weiß. Wir waren da auch daran interessiert, wenn man langsam oder schnell spricht oder laut oder leise, welche Probleme haben Menschen damit und welche Probleme haben Maschinen damit? Und können wir da nicht irgendwas lernen, um Maschinen zu verbessern?
Das bringt uns auch gleich zu deinem nächsten Projekt, nämlich bist du im Exzellenzcluster Hearing for All, was sich ja mit der Diagnose und Verbesserung oder Wiederherstellung von Hörvermögen befasst. Verbessert ihr mit eurer Forschung direkt Hörgeräte oder Cochlea-Implantate?
Unsere Technologie steckt zurzeit nicht in Hörgeräten oder in Cochlea-Implantaten, aber wir arbeiten in diese Richtung. Und das ist auch ein Aspekt in Hearing for All, der mir so gut gefällt, weil man diese sehr wichtige Anwendung im Blick hat. Und auch wenn wir jetzt Grundlagenforschung machen, wo ich sage, in den nächsten 2 Jahren können wir das nicht in ein Hörgerät einbauen, hoffe ich doch, dass unsere Beiträge dann irgendwann einfließen, um sozusagen dieses Ziel zu erreichen, was bei Hearing for All im Namen steckt. Ein Projekt, das wir in Hearing for All untersuchen, ist die Modellierung von Sprachwahrnehmung. Also ich sag mal, ihr gebt mir einen Sprachschall und ich sage euch, wie gut eine bestimmte Person das verstehen wird.
Also wenn ich jetzt sage, Möp.
Ja, du sagst es im Störgeräusch und du sagst es mit Nachhall. Ja,
Möp.
genau. Genau. Ich darf auch nicht Lippen lesen und das ist ja klar. Also, dass Menschen mit einem eingeschränkten Hörvermögen in bestimmten akustischen Situationen enorme Probleme haben, Sprache zu verstehen. Ein Ansatz, auf den wir hinarbeiten, ist, dass wir diese Modelle, die uns nachher sagen können, wie gut wird diese Sprache verstanden, dass die ohne Zusatzinformationen blind funktionieren. Also wir haben ein Computerprogramm, einen Algorithmus, den wir uns ausgetüftelt haben, und der sagt uns, hier von 10 Wörtern werden in diesem Fall 5 verstanden. Und zwar in diesem Raum, für diesen Träger des Hörgeräts. Und dann wäre der nächste Schritt, und da sind wir zurzeit dran, dass wir gucken, ein Hörgerät hat verschiedene Einstellungen, hat vielleicht 3 verschiedene Programme und jedes dieser Programme hat nochmal 5 Parameter, aus denen man auswählen kann. Dann ist natürlich eine Frage, welches ist da die beste? Und diese Programme, die ich jetzt geschildert habe, die kann man sich vorstellen als kleine Zuhörer, die ganze Zeit einem bestimmten Stream, einer bestimmten Audiosegment zuhören. Und dann könnte das Programm, der Algorithmus, der beste Sprachverständlichkeit erzeugt, sagen, hier, ich muss jetzt aber ausgewählt werden. Also das Fernziel wäre dann eigentlich eine Optimierung von Sprachverstehen, eine Optimierung von Hörwahrnehmung und eine Verbesserung von Kommunikation in komplexen akustischen Szenen. Und auch da steckt, wie ich glaube, in allen Arbeiten in meiner Gruppe tiefes maschinelles Lernen dabei.
Ja.
Wir haben im Prinzip einen Teil von einem Spracherkenner, den wir verwenden. Das ist ein sogenanntes tiefes neuronales Netz. Das hört den Sprachschall und sagt uns dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Phoneme erkannt werden. Phoneme als die Sprachatome der Sprache, die zum Beispiel Katze von Tatze unterscheiden. Mhm. Und dann können wir dieses tiefe neuronale Netz fragen, wie sicher bist du denn gerade bei dieser Entscheidung, dass das hier ein K ist und kein T? Und diese Unsicherheit können wir ausnutzen in den Modellen.
Das heißt, eure Modelle machen eine Voraussage darüber, wie der Zuhörer reagieren wird oder was er wahrnehmen wird.
Ja, das ist die Hoffnung, die wir haben und die wir in einigen Forschungsarbeiten jetzt auch schon zum Glück bestätigen konnten.
Jetzt ist maschinelles Lernen ein sehr, sehr heißes Thema gerade in der Forschung. Und auch generell, ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft generell angekommen, dass das ja viel in Zukunft verändern wird, nicht nur in der Hörforschung. Aber jetzt seid ihr bei Hearing for All ein riesiges Team. Ich glaube, über 200 Leute, die da aktiv mitarbeiten. Und natürlich gibt es auch andere Disziplinen, die dazu was beizutragen haben, zu diesem Thema Hearing for All. Und du selbst bist auch mit der Neuropsychologie verbandelt. Was kann man sich darunter vorstellen? Also nicht unter Neuropsychologie an sich, sondern die Anwendung von maschinellem Lernen darauf.
Da ist eine der Fragestellungen, die wir angucken, wie kann man denn aus neurophysiologischen Daten auf das Hören schließen? Also ich klebe mir 24 Elektroden auf den Kopf, ja, und kann man jetzt aus den elektrischen Feldern, die ich da messe, und aus meinen Gehirnströmungen, auf die ich rückschließen kann, kann ich dann sagen, was ich gerade höre oder zum Beispiel, ob ich in einer Situation, wo zwei Sprecher sind, ob ich da rauskriegen kann, wem ich gerade zuhören möchte. Das heißt im Fachchinesisch Auditory Attention Decoding. Und hätte ich jetzt vor 10 Jahren relativ klar in den Bereich der Science Fiction verwiesen. Und mittlerweile sehen wir aber Anwendungen und auch Messmethoden, die da ganz dicht rankommen. In der Gruppe von Stefan Debner an der Uni Oldenburg sind zum Beispiel Elektroden entwickelt worden, die man sich dezent ums Ohr kleben kann, die man mit einem mobilen Verstärker aufzeichnen kann. Dann kann man anhand dieser Daten gucken, ja, alles Mögliche. Also wie bewegt die Person sich, aber wir versuchen eben auch aufs Hören Rückschlüsse zu ziehen. Und als Werkzeug ist natürlich in meiner Gruppe tiefes maschinelles Lernen am Start. Also wir trainieren unsere Modelle, wir hoffen, dass sie generalisieren auf andere Menschen, die dann die Elektroden tragen, dass sie generalisieren auf andere akustische Szenen.
Ja. Insofern ist die Neuropsychologie da so ein bisschen das Gegenstück dazu, dass man es eben von beiden Richtungen sehen kann. Einmal Modelle, die dann schauen, oder wo man dann überprüfen kann, wie es wahrscheinlich ankommen wird bei einem Hörer, aber dann eben auch konkrete Daten von Hörerinnen und Hörern, wenn man das so sagen kann.
Ja, ja. Also genau, es gibt diese zwei Aspekte von der akustischen Wahrnehmung, wie man die optimiert, und dann das zweite ist dann die Neurophysiologie.
Sehr spannend.
Wir schielen auf die Zeit und kommen schon wieder zu unserer letzten Frage. Und da würde ich gerne von dir wissen, was hättest du denn vorher gerne gewusst, bevor du dich auf diesen akademischen Weg begeben hast?
Also wenn ich nochmal mit meinem vergangenen Selbst sprechen könnte, dann würde ich, glaube ich, mich einmal treffen, bevor ich meine erste Vorlesung gehalten habe. Das war die Messtechnik. Und zu dem Zeitpunkt war das sehr kaltes Wasser für mich. Und habe aber heute den Impuls, wenn ich nochmal Studierende aus dieser Veranstaltung sehe, aus diesem Jahrgang, dass ich hingehe und sage, es tut mir wirklich leid, Entschuldigung, dass ich diese Vorlesung so gehalten habe. Weil mir nicht klar war, dass ich die auch selber so gestalten kann. Ich hatte die übernommen und dann habe ich so gemacht wie jemand anders. Und diese Person hat das ganz hervorragend gemacht, aber es war eben anders, als ich das machen würde. Und heute würde ich mir nochmal als Tipp geben, mach die Vorlesung, mach die Lehre so, wie dir das selbst entspricht. Genau, ich hatte auch in meiner ersten Mathe-Vorlesung als ich dann nervös die Formeln an die Tafel gepinnt habe, habe ich dann immer gedacht, hoffentlich stellt keiner eine Frage. Hoffentlich muss ich mich nicht umdrehen. Und das hat sich jetzt doch im Laufe der Jahre ganz deutlich geändert. Und ich bin da ganz froh, dass es eine hohe Interaktivität gibt und dass sich das, dass die Lehre jetzt auch wirklich sehr viel Freude bereitet.
Das ist ein sehr schönes Abschlussplädoyer dafür, authentisch zu sein und zu sich selbst zu stehen. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und wer jetzt gern noch mehr über Bernd und seine Forschung erfahren möchte, der kann doch mal die Webseite aufrufen unter ca.uol.de.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V., das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg und das Institut für ökonomische Bildung.